Dankeschön. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und auch das Gebetshaus ein bisschen vorzustellen. Ihr seid die privilegierteste Gemeinde, weil ihr am dichtesten dran seid am Gebetshaus. Das ist nämlich nur ein paar hundert Meter von hier entfernt in der Blomestraße 10, parallel zur Siegelstraße, auf die ihr ja gerade zufahrt, wenn ihr über die Herforder fahrt. Genau, und da dürfen wir seit Anfang dieses Jahres, haben wir die neuen Räume eröffnen dürfen, in neuen Räumen sein. Und ihr könnt gleich mal das nächste Bild zeigen. Ach, ich bin ja selber hier mit der Fernbedienung. Danke aber trotzdem für die Hilfe und alle Unterstützung. Genau, so sieht das im Gebetshaus drinnen aus. Herzliche Einladung, einfach mal vorbeizukommen. Begonnen hat das Gebetshaus in Bielefeld 2016. Sind meine Frau und ich zur Mehrkonferenz nach Augsburg gefahren. Wer kennt das Gebetshaus Augsburg? Ja, ein paar Leute. Genau. Und zwei Tage vorher hatte ich einen Traum, wo ich den Eindruck hatte, dass Gott mir sagt, wir sollen ein Gebetshaus in Bielefeld starten. Und ich war erstmal gar nicht so begeistert, weil ich als Pastor der Philippusgemeinde damals eigentlich genug zu tun hatte. Und der Herr hat das aber dann gefestigt und bestätigt, und wir haben dann im selben Jahr 2016 an Himmelfahrt unser erstes Treffen in der Aula der Georg-Müller-Schule gemacht hier in Bielefeld, und da waren tatsächlich 55 Leute beim ersten Treffen schon da und haben das Gebetshaus gestartet, zunächst monatlich, und dann so nach etwa anderthalb Jahren hatten wir dann die ersten Räume in der Blomestraße 12. Also gleich nebenan von da, wo wir jetzt sind. Da hat eine afrikanische Gemeinde zwei Räume übergehabt, die sie uns untervermietet haben. Und da konnten wir starten 2018 und auch dann mit dem Verein, sodass das möglich war, auch die Miete zu spenden und was wir dafür brauchen. Wir haben Corona ganz gut überlebt im Gebetshaus, weil wir auch oft eben allein oder zu zweit oder in kleinen Gruppen gebetet haben. Das war richtig gut. Und jetzt, Anfang letzten Jahres, hat Gott irgendwie die Turbo-Taste gedrückt, gefühlt. Und wir haben gemerkt, er möchte was Neues starten. Und dazu dem Neuen gehörten diese neuen Räume. Genau nebenan, da war extra Sport. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. War hier auch immer an der Herforder Straße, hatten die ja auch das große rote X. Genau, und da, die sind in Corona pleite gegangen, wir nicht. Ich war da schon im Extrasport Fitnessstudio Mitglied. Sieht man vielleicht auch. Nein, kleiner Scherz. Ich war nur Mitglied, damit wir Parkplätze haben. Weil die Parkplatzsituation da so schlecht ist, und die haben uns dann so einen Stapel von ihren Parkplatzkarten gegeben. So konnten wir da praktisch auch gut bei denen parken. Und das war anscheinend ein prophetischer Akt, denn jetzt haben wir sozusagen den Kursraum von diesem ehemaligen Fitnessstudio bekommen. Es ist eine lange, spannende Geschichte, wie das Ganze passiert ist. Die Räume sind dreimal so groß. Wir haben hier 210 Quadratmeter, so viel Platz, dass wir einen großen Gebetsraum, einen kleinen Gebetsraum und auch ein Café dort beherbergen können und sogar hinten noch eine Küche. Herzliche Einladung, vorbeizukommen. Das Café ist zweimal die Woche geöffnet, Donnerstagnachmittags und freitags von 9 bis 18 Uhr. Einfach als Ort, um einander zu begegnen, zu vernetzen und dann vielleicht noch einen Raum weiterzugehen und gemeinsam zu beten. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Genau so sieht das dann von außen aus. Da hing vorher das Extrasport-Banner 6 Meter mal 4 Meter, und wir haben genau die Fläche gekriegt, um jetzt unser Gebetshaus-Plakat da aufzuhängen. Und so könnt ihr es auch ein bisschen aus der Ferne, weil das Haus ein bisschen zurücksteht in der Blumenstraße, entdecken. Und eine Folie weiter vielleicht noch. Wir haben so ein paar Sachen. Unsere Vision ist einfach Einheit und Erweckung. Wir stehen dafür, dass, deswegen sind wir ein überkonfessionelles Gebetshaus, dass Jesus in jeder Denomination eine Rolle spielt und wir überall Jesus-Liebhaber finden. Und Jesus gebetet hat in Johannes 17, damit sie eins sind, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und dafür beten wir ganz viel im Gebetshaus. Im Moment sind es 44 Stunden in der Woche, die schon abgedeckt sind durch Gebet. Wir durften am 2. April letzten Jahres meine Frau mit einer halben Stelle als Gebetshausmissionarin anstellen. Und jetzt am 1. April hat ein weiterer junger Mann gestartet mit 16 Wochenstunden und möchte auch Gebetshausmissionar bei uns sein. Es geht also weiter voran. Und wir haben die Aktion Ein Jahr mit Gott oder Dein Jahr mit Gott. Einfach, weil wir einladen möchten, vielleicht einfach mal eine Stunde in der Woche Zeit zu nehmen und sie ganz Gott zu schenken. Und ihr wisst ja, wie das so ist, wenn man etwas Gott schenkt, dann kriegt man mindestens doppelt so viel zurück. Und oft ist das so, dass man zu Hause einfach nicht die Ruhe findet, weil tausend Gedanken auf einen einströmen, was man noch alles machen muss und erledigen muss. Und wir laden euch ein, ins Gebetshaus zu kommen und einfach einmal in der Woche eine Stunde euch zu nehmen, Zeit mit Gott, und dann gespannt sein, wie das euer Leben verändern wird. Wir haben bereits zwei Leute, die das für sich gerade entdecken, und es ist jederzeit möglich, dazuzukommen und einzusteigen. Okay, so viel zum Gebetshaus, und jetzt würde ich gerne zu Beginn der Predigt noch ein Gebet sprechen. Jesus, danke. Danke, dass du es liebst, wenn wir mit dir in Kontakt treten und dass du ja alle Schätze des Himmels bereit hältst für uns. Und danke, dass du auch jetzt hier mitten unter uns bist, dass du uns liebst und jedem von uns begegnen möchtest. Herr, öffne unsere Ohren und unser Herzen, dass wir dein Wort hören und dass es in unserem Herzen auf guten Boden fällt, Herr. Amen. Warum beten? Ja, warum beten wir eigentlich? Natürlich, Christen beten, könnte man jetzt sagen. Ist doch so, oder? Gehört doch dazu. Ist doch anständig, wenn man, ne, also Vater unser wenigstens. Aber warum beten wir eigentlich? Wenn Gott zum Beispiel alles weiß, weil er ja allwissend ist, warum müssen wir ihm denn noch was sagen? Ist das nicht doppelt gemoppelt? Weiß er das nicht sowieso? Warum ruft Jesus uns so deutlich ins Gebet auf? Und wir lesen von Jesus, dass er auch immer wieder in der Frühe sich aufmacht, noch bevor seine Jünger wach sind, eine stille Stelle sucht, meistens auf einen Berg geht und betet. Ich möchte euch aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6 aus der Bergpredigt ein paar Verse dazu vorlesen, wo Jesus sagt: Und nun zum Beten, wenn ihr betet, seid nicht wie die Heuchler, die mit Vorliebe in aller Öffentlichkeit an den Straßenecken und in den Synagogen beten, wo jeder sie sehen kann. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals erhalten werden. Wenn du betest, geh an einen Ort, wo du allein bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, dich belohnen. Plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie die Menschen es tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihr Gebete erhört werden, wenn sie viele Worte machen und sie oft genug wiederholen. Seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Gebet ist kein Ritual, das zu der Religion Christentum dazugehört und deswegen etwas ist, was wir auch tun sollten, Pflicht. Ich habe das als Kind, man wächst ja irgendwo vielleicht auch im christlichen Elternhaus, so wie ich auf, da habe ich das erlebt. Mein Vater war Prediger in der landeskirchlichen Gemeinschaft in Bokel, das ist so im Norden bei Bremerhaven irgendwo. Und ich bin dann irgendwie als Junge dann auch oft bei diesen Bibelstunden, die hießen so bei uns die Gottesdienste, dabei gewesen. Und manchmal war ein Mann da, der fiel uns schnell auf oder den jungen Leuten, die da waren, weil der irgendwie, warum auch immer, gelernt hatte und das dann auch umsetzte, dass er möglichst viele verschiedene Namen für Gott und Jesus in sein Gebet einflocht, so dass so 2 bis 3 in jedem Satz vorkamen. Und das klang irgendwie für uns so komisch, dass ich irgendwann angefangen habe, während seiner Gebete zu zählen, wie oft er irgendwelche Namen für Gott nimmt. Also 52 war, glaube ich, mal eine Zahl, die mir in einem Gebet aufgefallen ist. Und das wirkte auf mich, also das ist die erste Erinnerung, die so mir kommt, mit so ein bisschen viele Worte machen. Darum geht's überhaupt nicht. Gott hört uns, auch wenn wir nicht 52 Mal seinen Namen sagen, weil er da ist und weil er uns liebt. Also darum geht es nicht. Und wenn Gott doch alles weiß, warum sollen wir dann überhaupt ihm das sagen? Ich glaube, wir sollen es ihm sagen, weil Gebet nicht nur der Austausch von Informationen ist, sondern Gebet ist Beziehung. Gebet ist Beziehung mit dem lebendigen Gott. Es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde, von jedem Einzelnen von uns. Und alles, was möglich ist, ist durch ihn möglich. Und der nimmt sich Zeit für dich und für mich. Ist das nicht ein Wahnsinn? Ist das nicht der Hammer? Und er ist interessiert an dem, was du zu erzählen hast. Ich weiß nicht, ob ihr mal sehr berühmten Leuten begegnet seid. Das kann einen ja manchmal auch zum Verstummen bringen, dass man denkt, was soll ich jetzt sagen? Und so kann es uns Gott gegenüber auch gehen, wenn wir merken, oh, die seine Größe Gottes, die wir gerade angebetet haben, wie wunderbar und großartig ist. Und jetzt komme ich. Und wir denken, ach, was habe ich schon zu sagen? Nein, darum ist er in Jesus Mensch geworden, weil er wollte, dass wir seine Nähe suchen und dass wir keine Angst vor ihm haben oder denken, wir könnten irgendwas falsch machen oder sagen. Wisst ihr, als ein Baby, das ist ein Magnet. Als unsere Kinder klein waren und meine Frau mit Amy im Kinderwagen vor unserem Haus da den Weg spazieren gegangen ist und irgendjemand kam des Weges, zack, waren die sofort da und wollten das Baby sehen. Das ist Gottes Idee. Er möchte uns anziehen, er möchte unsere Nähe haben, er möchte, dass wir auf ihn zugehen und dass wir ihm begegnen. Gott ist kein ferner Herrscher, sondern er ist unser Vater, er ist unser Papa. So hat Jesus ihn vorgestellt in dem Vater unser. Abba, ein Wort, das die Nähe und die Intimität ausdrückt. Eine ganz starke Beziehung. Und in jeder Beziehung ist Gespräch das Wichtigste, oder? Miteinander im Gespräch zu sein, miteinander zu reden, voneinander zu wissen, wie es dem anderen geht, was den anderen beschäftigt. Und wer liebt, der will mit dem Geliebten auch Zeit verbringen und sprechen. Das ist doch ganz klar. Als Birgit und ich uns ineinander verliebt haben, waren wir unglücklicherweise etwas weit auseinander. Ich war damals in Greifswald und sie war hier in Detmold, Lehrerin an der Schule. Und die über 500 Kilometer mit dem Auto, das war schon eine ordentliche Strecke. Aber zum Glück gab es ja Handys und wir konnten oft telefonieren und das haben wir auch intensiv genutzt und viel gesprochen und miteinander geredet, weil wir wollten natürlich hören, wie es dem anderen geht. Allein die Stimme des anderen zu hören. Und dann waren auch über 500 Kilometer mit dem Auto kein Problem. Und ich bin am Donnerstagabend nach unserem Glaubenskurs da noch losgefahren und war dann nachts um 2 oder sowas hier. Zum Glück waren die Autobahnen da ein bisschen freier. Wir wollen die Nähe, wir wollen miteinander reden. Und Jesus selbst hat diese Nähe zu seinem Vater immer wieder gesucht, weil er tagsüber oft von Menschen umringt war. Und er brauchte diese Nähe, diese Orientierung, diesen Austausch, diese Ausrichtung mit seinem Vater. Aber Gespräch ist ja natürlich nicht nur reden, sondern auch zuhören. Geht das denn bei Gott auch? Redet Gott auch? Wer hat Gottes Stimme schon mal gehört? Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Bei mir war es keine lauthörbare Stimme so über Lautsprecher oder so, sondern Gott redet in unsere Gedanken hinein. Und Jesus hat das selber auch in Johannes 10 gesagt. Da hat er seinen Jüngern und den Menschen erzählt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich war etwa 20 Jahre alt, als ich das erste Mal geschnallt habe, dass Gott in meine Gedanken spricht. Das war eine nette Begebenheit. Ich war im Zivildienst im Altenpflegeheim, da oben in der Nähe von Bremerhaven. Und ich hatte Frühdienst am Samstag und nachmittags wollten wir ein Fußballturnier machen mit so mehreren Jugendkreisen gegeneinander. Und ich wusste, dass ich wenig Zeit habe, um pünktlich da zu sein und musste eine Stunde fahren. Also bin ich direkt nach dem Dienst los, habe meine Sportsachen in die Tasche geschmissen, zum Auto gelaufen. Und auf dem Weg zum Auto kommt so ein Gedanke in meinen Kopf hinein. Nimm Shampoo mit. Und mir fiel ein, stimmt, habe ich nicht eingepackt, aber dachte, nee, ich bin spät dran. Und so viele Leute, irgendjemand wird ja Shampoo haben, bomb, nicht genommen, ins Auto, losgefahren, Turnier gespielt, schön eingesaut, wie das beim Fußball nur geht. Und anschließend mit meinem Cousin bei seinen Schwiegereltern im Badezimmer wollten wir duschen, stehen da in Unterhose, er guckt mich an und sagt, hast du Shampoo mit? Ich so, nee. Ach, ich auch nicht. Aber irgendwo im Haus wird ja was sein. Die hatten zwei Badezimmer. Wir haben alle durchsucht und wir haben nicht mal ein Stück Seife gefunden. Da musste ich doch ein bisschen grinsen und natürlich kam mir dieser Gedanke in den Kopf, nimm Shampoo mit. Jetzt könnte man sagen, interessiert sich Gott für Shampoo? Ja. Warum? Als vertrauensbildende Maßnahme. Wenn Gott das erste Mal in deine Gedanken hineinspricht und sagt, geh zu Bundeskanzler Olaf Scholz und sag ihm von mir Folgendes. Würdest du es machen? Wohl eher nicht, oder? Aber sowas ganz Kleines, Alltägliches, was wir vergessen haben und der Heilige Geist spricht in unser Leben hinein, weil Jesus uns liebt und möchte, dass auch diese kleinen Sachen in unserem Leben gelingen, dann können wir lernen, diese leise Stimme zu hören, denn es ist eine leise Stimme. Und ich habe was festgestellt, was an dem Tag passiert ist und auch danach ganz häufig, dass wenn Gott in meine Gedanken hineingesprochen hat, mein Verstand eine halbe Sekunde später gesagt hat, so ein Quatsch, wozu das denn? Wisst ihr, woher das kommt? Verstand kommt von Verstehen und Offenbarung ist nicht zu verstehen, weil es gibt keinen logischen Anlauf vorher. Sondern es ist so, wenn wir sagen, ich habe eine Idee, wir sagen es einfach so, weil man das so sagt. Aber in Wirklichkeit sagen wir damit, ich hatte eigentlich keine Ahnung, aber plötzlich war ein Gedanke da. Und der kommt eigentlich nicht von mir. Den habe ich gerade empfangen. Gott ist derjenige, der Worte des ewigen Lebens hat, im Großen wie im Kleinen. Und er spricht zu dir. Und wisst ihr, wenn Jesus dieses Bild von den Schafen nimmt, dann sagt er das zu einem Volk, die mindestens einen Hirten in der Familie in der Regel hatten. Weil sie waren ein Volk, die immer Schafe und alle Art von Kleinvieh hatten. Und die wussten auch, was damit zusammenhängt. War jemand schon mal irgendwie mit Schafen unterwegs? Ich noch nicht. Ja? Mit echten? Wow, dann haben wir hier einen Experten. Also bestürmt sie nachher für Details. Da ist unheimlich viel drinne. Alles, was Jesus über den guten Hirten sagt, ist wirklich erstaunlich. Schafe habe ich mir anlesen müssen. Schafe brauchen etwa 3 Monate, bis sie die Stimme ihres Hirten unterscheiden können von der Stimme eines anderen Menschen. Und ein Wanderer sah mal, wie 3 Hirten mit ihren Schafherden zu einer Wasserstelle kamen. Und alle Schafe sich ins Wasser stürmten und tranken, bis sie satt waren und, wie heißt das, wenn man nicht mehr durstig ist? Genau, und er dachte so, oh, wie kriegen die die jetzt bloß wieder auseinander, weil die sahen alle völlig gleich aus. Und als sie sich satt getrunken hatten, gingen die Hirten in 3 verschiedene Himmelsrichtungen weg und riefen ihre Schafe. Und wie von Geisterhand sortiert, sortierten sich die Schafe zu ihren Hirten. Das bedeutet, wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir, wir brauchen Training. Schafe brauchen 3 Monate, 24 Stunden Zeit mit ihrem Hirten. Und genauso brauchen wir Zeit, die Stimme des Heiligen Geistes in unserem Leben zu hören, dass er mit uns redet. Und wisst ihr, seitdem fand ich das Christsein doppelt und dreimal so spannend. Weil das bedeutet, dass ich gar nicht alles planen kann, weil ich ja nicht weiß, was Gott an dem Tag noch zu mir sagt. Und manchmal, wenn mein Verstand mal wieder sagte, ach so ein Quatsch, wozu das denn? Dachte ich, Moment, spul mal eben kurz 10 Sekunden zurück, was war davor? Und oft war das etwas, wo Gott hineingesprochen hat. Und ich habe auch mal Shampoo mitgenommen und alle hatten Shampoo mit. Am Anfang hört man manchmal auch Sachen, weil man das noch nicht so gut kann, falsch raus, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber mit der Zeit hört man die Stimme immer besser. Und ich möchte euch einladen, diese Stimme hören zu lernen. Es ist eine leise Stimme, die man gut überhören kann, aber ihr könnt das schaffen und dann wird es richtig spannend. Der nächste Punkt ist, Gebet verändert uns. Vielleicht ändert das Gebet nicht immer sofort die Umstände oder das, was wir uns erbeten haben, aber es verändert uns. Und das ist eine starke Geschichte. Ich hatte da im Zivildienst eine Stationsschwester, Schwester Else, die ja die Leitung hatte, aber nicht in jedem Fall die Kompetenz, die Leitung zu haben. Und wir gerieten öfters aneinander und sie hatte mich dann irgendwann auch auf dem Kieker und wie das dann so manchmal ist. Und ich habe dann irgendwann in der Morgenandacht gelesen und gedacht, Mensch, das ist nicht in Ordnung, wie du dich ihr gegenüber verhältst. Und habe angefangen, für sie zu beten. Habe um Vergebung gebeten, dass ich auch immer so grantig war und ihr Grund gegeben habe. Und das Erste, was passiert ist, dadurch, dass ich angefangen habe, für Schwester Else zu beten, war, ich konnte nicht mehr schlecht über sie reden. Das ging einfach nicht. Ich kann nicht morgens für sie beten und anschließend beim Kaffee trinken sagen, ja, das war ja gestern wieder. Geht nicht. Gebet verändert. Und zwar als Erstes dich und mich. Und am Ende meines Zivildienstes hat sie mir ihr Auto geliehen. Also es hat auch was mit unserer Beziehung gemacht. Und ich glaube, dass das Gebet diese Kraft und diese Macht hat. Weil wir nämlich mit dem zusammen sind, der die Liebe ist. Der übrigens auch dein Chef, deine Kollegin geschaffen hat. Auch wenn sie nicht in dem Zustand, wie du sie vielleicht erlebst, so von Gott geschaffen wurden, weil viel durcheinander gekommen ist durch Sünde und andere Dinge. Aber Gott liebt jeden Menschen. Im Gebet dürfen wir Sorgen loslassen, Vergebung empfangen, Dank ausdrücken. Unser Blick weitet sich und was eben noch als ein großer, unüberwindbarer Berg vor unseren Augen ist, wird auf einmal klein, weil wir mit Gottes Hilfe die Perspektive eines Adlers einnehmen können und das große Hindernis auf einmal so klein ist. Und Blick verändert unsere Gebet verändert unsere Perspektive. Im Psalm 73 fragt sich der Psalmist, warum geht's den Gottlosen eigentlich so gut? Warum können die super viel verdienen, sich alles leisten und ich, was ist das? Und er sagt, es war mir zu schwer, ich konnte es nicht beantworten. Aber, und das sind die starken Verse, die mir immer wieder auch in den Kopf kommen, Psalm 73, Abvers 23, da heißt es, dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Hey, was brauchen wir schon? Das Allerbeste wartet noch. Wir sind Gast auf einem schönen Stern, okay. Aber das Großartigste kommt, der Himmel. Und das ist nicht nur für uns das Großartigste, sondern für alle Menschen. Und darum ist unser Job hier, diese gute Nachricht weiterzugeben und möglichst viele mitzunehmen, damit wir uns gemeinsam bei unserem himmlischen Vater einmal freuen können und ein Fest feiern können. Und im Gebet erkenne ich das. Gebet schenkt Frieden, Orientierung und Kraft. Paulus schreibt in Philipper 4, 6 bis 7, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euer Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, wird eure Herzen und eure Sinne bewahren in Christus Jesus. Und Gebet wirkt. Jesus sagt in der Bergpredigt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinen Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet, um einen Fisch eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Es ist doch krass, was Jesus hier sagt, oder? Bittet, es wird euch gegeben. Egal, was wir bitten. Da steht übrigens nicht, bittet, so wird euch das gegeben, was ihr erbeten habt. Die Frau von Billy Graham hat mal gesagt, sie ist sehr froh, dass Gott nicht alle ihre Bitten erhört hat. Sonst hätte sie den falschen Mann geheiratet. Mehrfach. Ja, es gibt Gebete, die kann Gott auch nicht erhören. Auch das ist tatsächlich möglich. Also wir haben vielleicht Verständnis für das Gebet eines kleinen Jungen, der gerade aus seiner Erdkundearbeit rauskommt und verzweifelt betet, Herr, lass Paris die Hauptstadt von Italien sein. Das Gebet ist nicht zu erhören, auch für Gott nicht. Aber was auch immer wir beten, Gott erhört es auf die bestmögliche Art und Weise. Und manchmal schlagen wir Gott auch so eine Lösung vor und das ist echt nett gemeint. Und das ist oft auch die beste, die uns gerade eingefallen ist. Aber glaubt mir, Gott hat eine noch bessere. Und das ist das Großartige. Sucht, so werdet ihr finden. Ja, Gott liebt es, sich mit uns zu freuen, wenn wir etwas gefunden haben. Aber noch mehr, wenn wir jemanden gefunden haben, nämlich ihn. Und wenn wir ihn erkennen, was er alles für uns bereitet hat. Nicht nur, was er für uns hat, sondern wer er für uns ist. Und wie Liebe von ihm zu uns strömt, wenn wir ihm begegnen. Klopft an, so wird euch aufgetan. Das bedeutet, da ist irgendwas dazwischen, eine Tür wahrscheinlich. Und das Ziel ist Gemeinschaft haben. Die Hausgemeinschaft, die Gastfreundschaft im Orient ist ja sehr bekannt. Und diese Gemeinschaft ist Lebensgemeinschaft. Und das ist das, was Gott sich wünscht, dass wir das entdecken. Und wenn wir schon gute Gaben geben können, wie viel mehr wird Gott uns das geben? Kein Gebet geht verloren. Alle werden erhört. Und zwar auf die bestmögliche Art und Weise. Ich habe lange für eine Ehefrau gebetet. Ich habe irgendwann mit 18 gedacht, oh, das ist ja auch schwierig, da jetzt die Richtige zu finden und dass das auch alles passt und so. Und ist ja immer blöd, wenn man den Namen noch nicht hat, für den man beten kann. Also habe ich gedacht, ich formuliere das mal neutral und auf eine Art und Weise, dass es vielleicht dann auch funktionieren könnte. Und habe angefangen zu beten, Herr, bereite meine zukünftige Ehefrau auf mich vor und mich auf meine zukünftige Ehefrau und lass uns nicht aneinander vorbeilaufen. Und weil das wäre für mich der Super-GAU gewesen, dass Gott den ersten Teil des Gebetes erhört und dann treffen wir uns nie. Und Gott hat das echt sehr präzise beantwortet. Ich durfte zwar noch 18 Jahre warten, das lag aber auch nur daran, weil ich nach 8 Jahren sie schon getroffen habe, aber wir beide waren noch nicht füreinander vorbereitet. Das sagen wir auch heute noch. Und dann hat es nochmal 10 Jahre gedauert, bis wir uns wieder getroffen haben und dann ging das ziemlich schnell. Gott erhört unsere Gebete. Und kein Gebet geht verloren. Und ich habe auch einen Gebetspartner, was ich übrigens sehr empfehlen kann, seit etwa 20 Jahren. Jemand, mit dem ihr euch austauschen könnt und der für euch betet, für die Anliegen, die ihr habt. Wir telefonieren in der Regel 2-mal die Woche, manchmal auch jeden Tag, manchmal auch mehrmals am Tag, wenn es gerade wichtig ist. Und ich weiß nicht, was in meinem Leben alles anders gelaufen wäre. Es wäre, glaube ich, eine ganze Menge gewesen. Und auch in seinem Leben, wenn wir nicht die ganze Zeit füreinander beten würden. Erst in der letzten Woche hatte er so einen Tag vor sich, wo es wirklich irgendwie ganz viele ungünstige Aufgaben für ihn gab. Neben seinem beruflichen Dienst ist er auch noch Gemeindeleiter einer größeren Baptistengemeinde in Hamburg. Und ich habe gesagt, alles klar, ich habe gerade mehr Zeit, ich bete mit dafür. Und irgendwie am nächsten Tag sagte er, ey, das ist auf einmal alles geflutscht. Das ist so stark und das erleben wir immer wieder. Nicht immer genau exakt so, aber Gebet verändert Atmosphäre. Gebet verändert Dinge und manchmal streicht Gott auch einfach Sachen von unserer Liste runter, weil andere sie schon erledigt haben. Und wir sagen, ey, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, danke. Es ist einfach so großartig, dass wir einen Gott haben, der Möglichkeiten hat, die über unsere hinausgehen. Und ein letzter Punkt, Gebet ist Vertrauen. Wir beten, weil wir glauben und darauf vertrauen, dass Gott uns liebt, dass er uns hört und dass er da ist für uns. alle Schwierigkeiten im Gebet können zurückverfolgt werden auf eine Ursache, zu beten, als wäre Gott abwesend. Wer in den letzten Jahren von mir eine Mail mal bekommen hat, hat das vielleicht unten unter der Mail gefunden. Das hat Teresa von Avila gesagt. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wenn wir das nur als Übung oder Pflichtübung oder als religiöse Handlung sehen, dass wir irgendwie ein paar Worte Richtung Himmel schicken, dann haben wir nicht die Möglichkeit zu empfangen, was Gott uns in dem Moment sagen, zeigen oder geben möchte. Wir brauchen die Verbindung. Wir brauchen das Bewusstsein seiner Nähe. Er ist auch jetzt hier. Er ist bei uns. Und wenn wir das im Blick bekommen, dann werden die Dinge auf einmal ganz neu und anders. Auch wenn wir keine sofortige Antwort sehen, Gebet ist immer ein Ausdruck des Vertrauens. Und ganz ehrlich, es ist so befreiend, ihm die Sorgen abzugeben. Er kümmert sich viel besser um die Sachen. Und wir können wirklich, wie Jesus gesagt hat, wir können noch nichts verändern mit unseren Sorgen, ja, ob das alles klappt. Das ist kein konstruktives Sorgen, das ist ein sich selber Gedanken machen und dabei immer sich im Kreis drehen. Und wir dürfen sagen, Herr, du kennst dich viel besser aus. Ich verstehe das eh nicht alles, wie das zu der Situation gekommen ist, aber ich weiß, du hast die Lösung und ich danke dir, dass du den Job übernimmst. Maria Prean hat mal eine schöne kleine Box, so schön dekoriert, geschenkt bekommen von einer Freundin. Und da stand drauf EDJE, große Buchstaben. Und sie so, sieht schön aus, aber was bedeuten die Buchstaben? Und sagte ihre Freundin, das heißt etwas, das Jesus erledigt. Und du kannst einfach Sachen auf den Zettel schreiben und in diese Box packen. Und das hat sie dann ausführlich gemacht. Und das war richtig cool, sagt sie, weil dann habe ich die auch losgelassen und da reingelegt. Und nach einer Zeit konnte ich oft die Sachen wieder rausnehmen und das Datum hinterschreiben, wann Gott das erledigt hat. Also, ihr könnt natürlich auch gerne dauerhaft für bestimmte Dinge beten. Aber wenn ihr was loswerden wollt, empfehle ich euch, denn Gott kann lesen. Das ist die gute Nachricht. Und er kann das auch erhören. Und wenn wir Gott vertrauen, dann ist es so, dass er Wege hat und Gedanken, die höher sind, wie es in Jesaja 55, 8 und 9 heißt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich bin gerade arbeitslos, so heißt das offiziell. Ich bin seit 2022 bin ich in Burnout reingekommen, war dann über ungefähr ein Jahr krankgeschrieben und dann hat Gott mich woanders hingerufen und ich bin nicht mehr Pastor der Philippusgemeinde. Und ich muss sagen, Gott hat die Pausetaste gedrückt und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Das ist überhaupt nicht etwas, womit ich hadere, sondern ich fühle mich von Gott freigestellt, gerade auch das Gebetshaus mit den neuen Räumen an den Start zu bringen. Und ich hätte mir das nie ausgemalt und das macht auch, glaube ich, keiner in seiner Biografie, dass man sagt, so Studium, Berufsausbildung, dann in die Berufung und in den Job rein und dann so mit 54 könnte man mal so 3 Jahre Pause machen. Gott hat mir das geschenkt. Und ich darf in dieser Zeit Menschen begegnen, mir Zeit nehmen für Dinge, für die ich sonst keine Zeit hätte. Und ich weiß, dass es weitergeht. Ich vertraue Gott da. Und dass er rechtzeitig Bescheid sagen wird, wann und wo es weitergeht. Und das ist so befreiend. Ich merke manchmal, dass Leute um mich herum mich fragen und ich spüre, dass sie sich Sorgen machen für mich. Und das tut mir dann so ein bisschen leid, weil das ist total lieb gemeint, aber das ändert ja nichts. Und ich würde ihm gerne so ein bisschen von meinem Vertrauen dann manchmal abgeben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott viel besser weiß, wann er mich benachrichtigen kann, wann das nächste kommt. Denn manchmal ist es doch so, wenn wir zu früh etwas wissen, dann denken wir uns den Weg aus dahin Und der ist manchmal dann ganz falsch. Und deswegen ist das oft eine Gnade von Gott, dass er uns kurz vor knapp die Sachen erst sagt. Weil sonst sagen wir, ja, danke für den Hinweis, Herr, jetzt ab hier weiß ich alleine weiter. Und leben nicht aus der Abhängigkeit mit ihm. Und das ist das, was er sich wünscht. Und das ist das Angebot, das wir durch das Gebet haben. Gebet ist die Freiheit, Gott alles sagen zu dürfen und die Chance, seine Antwort zu hören. Ist das nicht großartig? Und kein Gebet geht verloren. Alle werden erhört auf die bestmöglichste Art und Weise. Und genau weil das so ist, lade ich euch ein, jetzt zum Abschluss der Predigt zu beten, aber auch immer wieder das Gebet zu suchen. Und denkt nicht, dass eine Kerze oder ein bestimmter Duktus oder eine Körperhaltung entscheidend ist für Gebet. Ich habe mein Buch gelesen, Espresso beten. Kurz und kräftig. Ja, die kleinen Stoßgebete werden auch erhört. Und ihr glaubt gar nicht, was in der unsichtbaren Welt für einen Unterschied dadurch entsteht, dass ihr diese Gebete raushaut, weil Gott hört sie. Lasst uns beten. Danke, Jesus. Danke, dass du uns so liebst, dass du es liebst, mit uns im Gespräch zu sein. Den ganzen Tag und manchmal auch in der Nacht. Danke, dass du auf unsere Gebete hörst und dass du unsere Herzen kennst und dass du daraus etwas entstehen lässt, was zur Ehre deines Namens und deiner Macht und deiner Herrlichkeit ist. Danke, dass wir verbunden sein dürfen und dass wir uns anfeuern dürfen und gegenseitig Mut machen dürfen mit den Geschichten, die wir schon mit dir erlebt haben. Und die besten kommen noch, die liegen noch vor uns. Und dafür danken wir dir. Amen.